Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Die Präsidentenwahl in Polen. Gleich werde ich mit dem Schriftsteller Adam Sagajewski über das Ergebnis sprechen. Außerdem blicken wir nach Belgrad, wo eine Galerie ein Kunstprojekt zeigt, das auf einem Tagebuch des serbischen Massenmörders Ratko Mladic basiert. Und wir fragen, ob künstliche Intelligenz auch kreativ sein kann. Eine Frage, die gestellt wurde unter anderem bei den Couch-Lessons des Goethe-Instituts. Die Wahl eines neuen Präsidenten wurde vor 7 Wochen, Corona-bedingt, verschoben. Heute wurde sie nachgeholt. Polen hat gewählt. Spannend war die Frage, ob der amtierende nationalkonservative Präsident Andrzej Duda mit mehr als 50% wiedergewählt würde oder ob der liberale Bürgermeister von Warschau, Rafael Trzaskowski, zumindest eine Stichwahl erzielen könnte. Und wir haben es in den Nachrichten gehört, es wird eine Stichwahl geben. Über die Wahl, die ja auch eine Richtungswahl war, möchte ich nun mit Adam Sagajewski sprechen. Er schreibt Romane, Lyrik, Essays. Im Hansa Verlag erscheinen seine Werke auf Deutsch. Ich erreiche ihn in Krakau. Herr Sagajewski, guten Abend.
Guten Abend. Ja, es ist ein guter Abend.
Hatten Sie denn mit diesem guten Ergebnis für den Herausforderer Trzaskowski gerechnet?
Ja, gehofft als gerechnet. Und es ist nicht schlecht. Wunderbar, aber für alle Leute, die demokratisch wählen, die demokratisch denken, es ist ein gutes Ergebnis, denn in der zweiten Wahlrunde können wir mehr erzielen.
Bei der Stichwahl, wo es dann nur noch diese beiden Kandidaten gibt, nämlich Trzaskowski und den regierenden Präsidenten Duda. Wie erklären Sie sich denn, Herr Sagajewski, das vergleichsweise gute Abschneiden des liberalen Kandidaten?
Ja, wissen Sie, ich bin kein politischer Kommentator, aber ich glaube, es ist ein Gefühl, man muss etwas ändern. Es ist ja die klassische Langeweile, wenn jemand zu lange am Steuer sitzt, das ist dann ein bisschen langweilig. Aber auch Leute sehen besser und besser, dass diese Regierung, die mit der Präsident ganz verkoppelt ist, viele sagen, er sei eine Marionette, aber nicht im Sinne von Heinrich von Kleist, sondern in einem viel, viel schlimmeren Sinne. Und das ist ganz sichtbar. Es ist ein Präsident, der keine eigenständigen Entscheidungen macht. Der wird gesteuert von diesem Ungeheuer Kaczynski.
Von der PiS-Partei, der Partei für.
Ja, genau. Die regierende PiS-Partei, das ist Partei eines einzigen Mannes, diesen Kaczynski, der ein Genie für Manipulation ist. Aber ich glaube, sie haben jetzt, also diese PiS-Partei hat jetzt die Grenze ihren Einflusses erreicht.
Sie sind kein politischer Kommentator, haben Sie gesagt, Herr Sagajewski. Sie sind Schriftsteller und damit auch so etwas wie vielleicht ein Seismograf. Es wird ja immer gesagt, es gibt großen Unterschied zwischen Stadt und Land, zwischen den städtischen Milieus und den ländlichen Milieus. Ist das jetzt auch wieder bei der Wahl zum Vorschein gekommen?
Ja, man hat noch nicht genaue Analysen, aber das ist ganz offensichtlich. Das Land, die Kleinstädte, die Dörfer, die votieren für die PiS-Partei. Und alle Großstädte sind für eine Erneuerung, für die liberale Richtung, für den Respekt für die Demokratie.
Gesetzt der Fall, Trzaskowski würde die Wahl gewinnen, würde polnischer Präsident werden. Welche Möglichkeiten hätte er denn aus Ihrer Sicht? Könnte er eine Gegenkraft sein zur PiS-Regierung, die ja mit absoluter Mehrheit regiert?
Ja, aber das wäre schon eine große psychologische Änderung. So technisch gesehen, natürlich kann er nicht regieren, aber er hat das Vetorecht. Und die PiS in den polnischen Sejm, im polnischen Bundestag sozusagen, kann dieses Veto nicht dann zu Null machen, denn sie haben nicht die absolute Mehrheit. Und das wäre so auch technisch gesehen schon eine politische Änderung.
Also das Vetorecht bedeutet, er kann Gesetze stoppen.
Ja. Und diese PiS-Partei, die machen 4 Gesetze in einer Woche. Also er hätte viel, viel Arbeit, um alle diese Gesetze zu stoppen.
Herr Sagajewski, vielleicht noch ein Satz zur hohen Wahlbeteiligung, die es ja ganz offenbar gab. Trotz der Corona-Krise sind sehr viele Menschen zur Wahl gegangen, wohl so viel wie noch nie zu einer Präsidentenwahl, habe ich gelesen. Was könnte denn die Menschen motiviert haben dazu?
Ja, ich glaube, das ist eben dieser Wille, etwas Neues zu haben. Trzaskowski, der liberale Kandidat, ist nicht jünger als der amtierende Präsident, aber er ist so menschlich noch nicht. Er ist neu. Er hat etwas Jugendliches, ein Versprechen. Und ich glaube, es ist ein Appell an die Leute. Und die Leute haben den Appell gehört.
Jetzt gibt es diese Stichwahl. Glauben Sie, dass der Wahlkampf, den es ja dann geben wird, dass der irgendwie heftiger, hitziger werden wird zwischen den beiden?
Ja, ohne Krawallen, nein. Aber das wird schon ganz gespannt. Es geht immer noch sehr diplomatisch und schön, aber es kann schärfer sein, natürlich.
Schärfer heißt auch mit klareren Positionen.
Ja, diese Positionen sind schon ganz klar jetzt. Und eben in diesem Duell zwischen Großstadt und Provinz, was natürlich nicht sehr gut ist. Es ist traurig, dass es zu einem Duell kommt. Aber wie Sie wissen besser als ich, man hat das auch in den USA und in anderen Ländern, eben diese Spannung zwischen der Provinz und der Großstadt.
Eine Spannung, die auch eine Spaltung sein könnte.
Ja, es ist schon eine Spaltung. Genau, ja.
Die Wahlen in Polen, eine Stichwahl zwischen dem Herausforderer Trzaskowski und dem amtierenden Präsidenten Duda. Adam Sagajewski war das, Schriftsteller, Essayist, Lyriker. Herr Sagajewski, einen herzlichen Dank und schöne Grüße nach Krakau.
Danke, danke.
Der Wald, er weckt bei jedem von uns viele Assoziationen, vom erholsamen Waldspaziergang mit Lichtungen, wunderbaren Gerüchen und allerlei Geräuschen bis hin zum unheimlichen Wald, in dem man sich verlaufen kann, der im Dunkeln so stumm und gefährlich sein kann, dass man die Gefahr mit dem sprichwörtlichen Pfeifen im Wald übertönen möchte. Die Eres-Stiftung in München hat nun zum Thema Wald eine Ausstellung inszeniert, And the Forests Will Echo with Laughter. Wald ohne Bäume in Kunst und Wissenschaft. Tobias Krone ist eingetreten in diese Welt voll Holz und Mythen.
Wer den schwülen Großstadtsommer hinter sich lassen möchte, der trete durch diese knarrende, schwarze Holztür. Ein ätherisch-rauchiger Duft umhüllt mich. Zu Beginn der Ausstellung befinde ich mich in einer einfachen Holzhütte, verdichtet mit Schiffspech, und bin schon mittendrin in der Tiefe des Waldes, in der mich die Kuratorin Sabine Adler empfängt.
Alle Assoziationen, die wir mit dem Wald haben, werden hier eigentlich sofort sehr sinnlich und vollkommen unmittelbar angesprochen. Ich denke an Hänsel und Gretel, ich denke an Rotkäppchen und den Wolf. Aber ich denke auch an dieses Urbedürfnis des Menschen, eine Schutzhütte zu haben. Dass man sich im Wald verirrt, dass man sich verläuft.
Die Holzhütte ist eine Installation des Österreichers Hans Schabus. Im tiefen Wald heißt sie. Sofort ist man an den Ausstiegsbericht Walden des liberalen Bleistiftfabrikanten Henry David Thoreau erinnert. Der Amerikaner hatte sich jahrelang in eine solche Hütte zurückgezogen. Eine benachbarte Filminstallation des US-Künstlers James Benning greift diesen Gedanken auf. Benning baute die Blockhäuser der großen amerikanischen Waldgenies Thoreau und Ted Kaczynski nach. Letzterer ein Mathematiker und Anarchist, der wegen eines Bombenanschlags in den Wald flüchtete und dort vom FBI verhaftet wurde.
Es ist ganz klar, dass der Wald auch immer ein Rückzugsort für Außenseiter ist oder dass er Gegenbild zur zivilisierten Gesellschaft ist. Das sind die verrückten Spinner, die Guten wie die Schlechten.
Wald, so die Grundthese der Ausstellung, ist in erster Linie eine Projektion.
Eine kulturelle Idee. Und man tut sich sehr schwer, eine exakte Definition von Wald zu finden.
Wann ist der Wald ein Wald? Wenn der einzelne Baum vor lauter anderen nicht mehr zu sehen ist, oder ab einem gewissen Grad an Verzauberung, wobei der Mensch ja immer schon gern nachgeholfen hat. Sabine Adler führt mich zu einem Baumstamm mit seltsamen, runzligen Verwachsungen. Es ist gewissermaßen Landart aus dem Jahr 1460.
Und zwar war das damals ein sehr begehrtes Sammlerstück der Fürsten für die Kunst- und Wunderkammern. Und man hat im Wald ein Hirschgeweih an verschiedenen Stellen in den Baumstamm eingebracht und einwachsen lassen. Und nach 20 Jahren hat man es geerntet und als bestaunenswertes Objekt in die Wunderkammern gesteckt.
Es ist ein relativ junger Teil der Menschheitsgeschichte, den Wald wieder als die möglichst reine Natur zu betrachten. Dafür muss man die Natur aber erstmal verstehen, so wie sie ist. Ein evolutionärer Schritt, den die Ausstellung anhand von zwei Kunstwerken sichtbar macht. Der Künstler John Baldessari wollte 1972 in einer dadaistischen Videoinstallation noch einer Zimmerpflanze das Alphabet beibringen, mit Buchstabenkarte und repetitivem Vorsprechen.
B, 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 B,
daneben B. lädt die Multimedia-Installation des Tonkünstlers und Regenwaldforschers Markus Mäder von 2017 dazu ein, in einer kokonförmigen Amazonashütte den Klängen von Tieren und Pflanzen im Dschungel zu lauschen.
Es gibt da bis zu 50 verschiedene Töne auf drei Ebenen und man braucht eine Zeit, bis man überhaupt in diese Komplexität sich einfindet, dass wir lernen sozusagen als Menschen uns von unserer anthropozentrischen Sicht und Hörweise zu distanzieren und uns auf ein anderes System mal einzulassen.
Der Wald ist auch ein mächtiger Mythos des Deutschen, den die Nazis feierten. Wohl niemand konnte diesen so schnoddrig auf seine Dumpfheit reduzieren wie der Westberliner Künstler Martin Kippenberger in seiner Installation »Ich gehe jetzt in den Birkenwald, denn meine Pillen wirken bald«. Sie besteht aus Birkenstämmen, die aus Fototapete bestehen, umgeben von überdimensionierten, holzgedrechselten Tabletten. Mit ihren treffenden Exponaten leuchtet die Ehres-Stiftung unser Verhältnis zum Wald lustvoll und zugleich schonungslos aus und vielschichtig. Fesselnder Höhepunkt ist, jawohl, Bambi. Der erste Zeichentrickfilm, der uns mit einer in den 30er Jahren neu entwickelten Multiplan-Kamera sprichwörtlich durchs Unterholz führt. Persijn Brörsen und Margit Lukacs aus den Niederlanden haben den Disney-Film in einem 10-minütigen Kamerastreifzug durch virtuelle Waldlandschaften rekonstruiert. Diesmal aus der Ego-Perspektive der Tiere.
Und es ist sehr überwältigend, also genau wie Disney ja auch gearbeitet hat, wird man da komplett reingezogen. Es hat einen unheimlichen Sog, diese Arbeit.
Und so fliegt man über dunstverhangene Tannen, huscht durch die Farne und durchlebt das atemberaubende Drama einer romantisch durchkomponierten Bildnis.
Der Wald als Kultur- und Kunstobjekt. Tobias Krone berichtete über die Ausstellung »And the Forests Will Echo with Laughter«, »Wald ohne Bäume«, in Kunst und Wissenschaft zu sehen ist sie in den Räumen der Ehres-Stiftung in München-Schwabing noch bis zum 27. März kommenden Jahres. Das Massaker von Srebrenica war ein Symbol für das Versagen der Völkergemeinschaft. So hat der ehemalige Bundespräsident Gauck das Verbrechen bezeichnet, das sich im Juli zum 25. Male jährt. Im Mittelpunkt des Geschehens Ratko Mladic. Er hatte die serbischen Truppen gegen die bosnischen Muslime angeführt. Durch seinen Befehl wurden mehr als 8.300 muslimische Männer und Jungen ermordet. 2017 hat der Internationale Strafgerichtshof Mladic wegen Völkermords zu lebenslanger Haft verurteilt. Wir sprechen jetzt über diese grauenvolle Tat, weil der serbische Künstler Wladimir Miladinovic aus den Tagebüchern des Massenmörders Mladic ein Kunstprojekt gemacht hat, The Notebook. Zu sehen in Belgrad in der Galerie von Jan Eugster. Ihn erreiche ich in Belgrad am Telefon. Herr Eugster, guten Abend.
Guten Abend.
Wie ist denn dieses Projekt entstanden? Was hat denn den Künstler Miladinovic an diesem Tagebuchmaterial interessiert?
Wladimir Miladinovic ist ein Künstler, der ganz fest und schon ganz lange mit Archiven sich befasst und verschiedenste Archive durchsucht und durchwühlt hat und verschiedene Sachen da rausgenommen hat. Und mit dieser Arbeit jetzt hat er eines der Jahresnotizbücher von Mladic, die gefunden wurden, die sichergestellt wurden, als er festgenommen wurde in Belgrad und dann ausgeliefert wurde in Den Haag. Und in seiner Wohnung, in einer doppelten Wand, haben die Leute dann diese Tagebücher gefunden, die er alle aufbewahrt hat. Das Buch, worum es sich hier handelt, das ist das Buch von 1992, also noch bevor das Land richtig losging. Das war noch so Vorbereitung, wie Arbeitsbücher. Und Mladic hat tatsächlich Tagebuch geführt und einfach ganz neutral alles aufgeschrieben.
Milandinovic hat das einfach, ja, in Anführungsstrichen, einfach abgeschrieben. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist richtig. Also die hat jetzt Milandinovic Seite für Seite. Darum ist das eine große, monumentale Arbeit mit 400 Seiten, wo Milandinovic tatsächlich jede Seite abgezeichnet hat. Also Linien nachgefahren, Namen nachgeschrieben, Listen nachgeschrieben. Und das ist dann einfach Seite für Seite, hängt das jetzt in der Galerie. Was mich dann so erstaunt hat, ist die Kälte. Also so dieses wirklich ganz, ganz formale heute Anruf mit dem, heute das, heute das. Also so irgendwie einfach so dieses ganz, ganz kalte. Und da gibt es schon, da gibt es in dem drin, das ist jetzt auch, wenn man davon spricht, wie das dann natürlich ausgegangen ist, damit Srebrenica. Das war dann doch ein paar Jahre später und das kommt da noch nicht vor. Also in diesen Seiten drin ist da vielleicht so ein bisschen, wie viele Bäckereien gibt es wo, damit man unter Umständen Truppen ernähren könnte. Also das ist so das. Und sonst ist es wirklich ganz viel, so ganz, ganz einfach nur so, in dieser Region ist diese Gruppe, in dieser Region ist diese Gruppe. Und so diese Listen, wer mit wem wann telefoniert hat und am Tisch gehockt ist und was abgemacht wurde und so weiter und so fort.
Der Völkermord in Srebrenica wird in Serbien oft verdrängt und verschwiegen. Wie reagieren denn jetzt die Besucher, die die Ausstellung in ihrer Galerie in Belgrad besuchen? Welche Eindrücke haben sie denn von ihren Besucherinnen und Besuchern?
Also ich glaube grundsätzlich, dass in Serbien Srebrenica nicht unbedingt jetzt verdrängt wird, auch nicht verleugnet oder so, sondern man möchte einfach nicht täglich thematisieren, weil es natürlich ein großer Schatten ist. Die Besucher sind beeindruckt. Es ist ja so eine ganz moderne Art, ein Monument zu schaffen. Ja. Also so, gerade so zeigt sich diese Arbeit als Denkmal wahnsinnig interessant und wahnsinnig zeitgenössisch, weil es eben reflektiert. Die Medien und die Leute, die Besucher, die zu uns kommen, die sind sehr beeindruckt, haben auch alle etwas dazu zu sagen. Die involvieren sich dann so in dieses Gespräch, auch untereinander.
Jan Eugster, Sie sind Schweizer und betreiben seit 2017, glaube ich, in Belgrad Ihre Galerie, diese Galerie, in der Sie jetzt diese Ausstellung zeigen. Warum dieser Standort? Was bringt einen Schweizer nach Belgrad?
Ich mag Belgrad, ich mag das Wetter in Belgrad. Ich bin gelernter Kunstliefer und produziere Skulpturen für Künstler, hauptberuflich. Und ich habe seit 11 Jahren habe ich eine Werkstatt hier mit ungefähr 10 Angestellten, wo ich diese Skulpturen realisiere, in einer auch speziell entwickelten Technik. Ich habe in dieser Zeit einfach festgestellt, dass es hier sehr, sehr talentierte Künstler gibt, die in der Kunstwelt einfach so gar keine Plattform haben. Dass es hier auch keine Galerie gab, die diese Plattform bieten hätte können. Und nach langer Zeit habe ich dann irgendwann gefunden, dann fangen wir halt mal an.
Bis Ende Juli ist die Ausstellung Notebook in der Galerie Eugster Belgrad zu sehen. Herr Eugster, ich danke Ihnen.
Ja, danke herzlich.
Und ich bitte, die schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Das Gespräch haben wir mit Belgrad geführt und da gab es atmosphärisch einige kleinere Störungen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Christian Riedl.
Der Bund verhandelt über einen Rückkauf des Berliner Museums für Gegenwart. Man strebe den Erwerb des Hamburger Bahnhofs an, sagte ein Sprecher von Kulturstaatsministerin Grütters der Nachrichtenagentur dpa. Das Museum ist das größte Haus der Nationalgalerie und verfügt über eine der weltweit wichtigsten öffentlich zu sehenden Sammlungen zeitgenössischer Kunst. Derzeit gehört das Areal einer privaten Immobilienfirma, die es 2007 vom Bund gekauft hatte. Das Land Berlin hatte damals sein Vorkaufsrecht nicht wahrgenommen. Mit dem Abriss der benachbarten Rieghallen steht der Hamburger Bahnhof vor dem Verlust der Flick Collection. Die norditalienische Stadt Bergamo hat am Abend ein Gedenkkonzert für die vielen Opfer der Corona-Pandemie veranstaltet. Auf dem städtischen Friedhof wurde das Requiem des aus Bergamo stammenden Komponisten Gaetano Donizetti aufgeführt. Mit der Aktion sollte der mehr als 6.000 Corona-Toten gedacht werden, die allein in der Lombardei zu beklagen waren. Die Bilder von Militärlastwagen, die auf dem Höhepunkt der Krise massenhaft Särge aus der Region abtransportierten, sorgten weltweit für Erschütterung. Bergamos Friedhof sei durch die Pandemie zu einem Symbol des Dramas geworden, sagte Bürgermeister Giorgio Gori. Darum sei dies der geeignete Ort für das Konzert gewesen. Die Rolling Stones haben US-Präsident Trump mit juristischen Schritten gedroht, weil er ihre Lieder trotz einer Unterlassungserklärung bei Wahlkampfauftritten spielt. Ihre Anwälte arbeiteten mit der Organisation BMI für Musikurheberrechte zusammen, teilte die Band mit. Sollte sich Trump weiter widersetzen, müsse er mit einer Klage wegen Vertragsbruchs und des Spielens von Musik rechnen, für die keine Lizenz ausgestellt worden sei, heißt es weiter. Die Stones hatten sich bereits 2016 darüber beklagt, dass Trump ihre Musik im Wahlkampf einsetzte, um für Stimmung unter seinen Anhängern zu sorgen. Iris Berben, Caroline Ehmke und 8 weitere Menschen erhalten für ihr gesellschaftliches Engagement den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen. Das teilte die Staatskanzlei in Düsseldorf mit. Die Schauspielerin Iris Berben, die in Detmold geboren wurde, engagiere sich in herausragender Weise ehrenamtlich gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus, hieß es. Die Autorin Caroline Ehmke stammt aus Mülheim an der Ruhr. Sie berichte aus Kriegs- und Krisengebieten, analysiere das Zeitgeschehen und gebe Denkanstöße, teilte die Staatskanzlei mit.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Bei den Donaueschinger Musiktagen im vergangenen Oktober gab es einen Klavierrecital, dessen Stücke ein Computerprogramm ausgewählt hatte. Der Computer wurde zuvor mit 100 exemplarischen zeitgenössischen Klavierstücken gefüttert. Diese Werke hat dieser Computer oder dieses Programm analysiert und Merkmale definiert, um daraufhin die von jungen Komponisten neu geschriebenen und eingereichten Klavierwerke zu bewerten, zu beurteilen. Der Computer also als Kurator. Doch es geht auch andersherum, der Computer als Komponist. Hier hören wir einen Eurovision-Song komponiert von künstlicher Intelligenz. Blue Jeans and Bloody Tears, ein Eurovision-Song, komponiert von künstlicher Intelligenz. Kreativität bewerten, Kreativität produzieren. Was kann künstliche Intelligenz, was kann sie nicht? Welche Hoffnung weckt KI, welche Ängste ruft sie hervor? Diese Fragen sind Thema der Reihe Couch Lessons, eine Online-Gesprächsrunde des Goethe-Instituts, immer mittwochs von 17 bis 18 Uhr. Kuratiert und moderiert wird diese Reihe von Martin Törnquist und Jeanette Neustadt. Sie ist Mitarbeiterin des Goethe-Instituts und leitet das Projekt Generation A gleich Algorithmus. Mit ihr bin ich jetzt verbunden. Guten Abend, Frau Neustadt.
Guten Abend, danke für die Einladung.
Gehen wir doch mal davon aus, was wir da gerade gehört haben. Können Sie in wenigen Sätzen erklären, wie dieses Stück entstanden ist?
Ja, dafür wurde eine KI gefüttert mit allen verfügbaren Eurovision-Songs, den Lyrics und den Kompositionen, und daraus hat dann die künstliche Intelligenz ein neues Lied ausgespuckt. Man kann hier natürlich fragen, ist das kreativ oder ist das Kunst, was die Maschine produziert?
Wie würden Sie die Frage beantworten?
Also es kommt natürlich darauf an, was für eine Definition von Kreativität man nutzt. Geht man davon aus, dass Kreativität erst einmal nur bedeutet, dass man etwas überraschend Neues und Nützliches produziert, dann kann man diesen neuen Song durchaus als kreativ bewerten. Aber ich würde dies streng unterscheiden von Kunst, weil Kunst ja doch A, niemals nützlich ist und B, auch immer eine Metaebene einnimmt, wo dann Prozesse, Informationen, Kommunikation wiederum beobachtet werden. Und das, glaube ich, kann künstliche Intelligenz noch lange nicht, vielleicht niemals.
Wenn wir jetzt mal noch mal von diesem Lied ausgehen, Sie haben gesagt, der Computer hat dieses Lied ausgespuckt. Haben Sie irgendwie eine Vorstellung, wie lange das gedauert hat? Ist es eine Arbeit von, in Anführungsstrichen Arbeit, von Sekunden oder Minuten?
Also normalerweise, ich weiß es jetzt in dem Fall nicht ganz genau, aber normalerweise sind diese KIs dann sehr, sehr schnell. Das ist ja genau dieser ein Grundsatz der KI, dass sie in sekundenschnelle oder minutenschnelle Informationen verarbeiten und dann neu zusammensetzen kann.
Sie haben in diesen Couch-Lessons jeweils am Anfang als Intro gewissermaßen immer eine komponierte Musik, eine KI-komponierten Sound. Worauf fußen denn diese Lieder? Gibt es da immer eine Vorlage? Wird der Computer immer gefüttert und dann spuckt er etwas Entsprechendes aus?
Es ist unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel die Berliner Künstlerin Holly Herndon, die sehr, sehr lange mit ihrer KI trainiert hat, die tatsächlich auch gewartet hat, bis diese KI dann etwas ausspuckt, ein Wort, ein Sound, und die seit über 2 Jahren mit dieser KI arbeitet. Die meisten erfolgreichen Musiker in diesem Gebiet, es sind bisher nur sehr wenige, arbeiten so mit der Maschine, dass sie Sounds ausgeben sich lassen, aber dass sie durchaus dann auch noch eingreifen und diese Melodien arrangieren, einen neuen Gesang drüberlegen. Also es funktioniert im Moment am besten, wenn Mensch und Maschine zusammenarbeiten.
Kreativität gibt es ja nicht nur im Zusammenhang mit Kunst, mit Kunstproduktion, sondern zum Beispiel auch bei Spielen. Und da gab es ja auch ganz enorme Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz. Da ist zum Beispiel ein Go-Spiel geradezu revolutioniert worden, weil auch da künstliche Intelligenz es geschafft hat, einen Go-Spieler zu besiegen, und zwar eindeutig zu besiegen. Welche grundsätzlichen Fragen stellen sich denn durch solche Fortschritte?
Ja, dieses berühmte Spiel fand statt gegen Lee Sedol, einen der berühmtesten Go-Spieler. Und die Maschine berechnete eben einen Zug, den zuvor noch nie ein Mensch gemacht hatte und von dem man auch am Anfang nicht glaubte, dass er zum Gewinn des Spieles führen würde. Aber er führte dann tatsächlich zum Sieg der Maschine über den Menschen. Und dieser Zug wurde eben als kreativ bezeichnet und es wurde eben auch gesagt, dass damit quasi eine neue Ära der KI betreten wurde oder dass damit eine neue Ära begonnen hat.
Wir haben jetzt zwei, drei Aspekte genannt, diese Couch Lessons. Die bestehen natürlich aus ganz vielen unterschiedlichen Folgen. Einige hat es schon gegeben, mehrere wird es noch geben. Welche Idee steckt denn insgesamt hinter dieser Gesprächsreihe, die ja online stattfindet und zu dem Sie immer Gesprächspartnerinnen einladen?
Ja, was wir natürlich auch in anderen Formaten als Goethe-Institut erreichen wollen, ist, dass wir interdisziplinäre Dialoge ermöglichen, dass wir auch Dialoge über Ländergrenzen ermöglichen. Das bringt natürlich dieses Format mit sich, dass wir Gäste aus den USA, aus Großbritannien, aus Indien, aus Deutschland zu einer Diskussion einladen können. Wir wollen einen Technikdiskurs oder einen Diskurs, der eher in Technikkreisen stattfindet, in breitere Gesellschaftsschichten tragen. Und wir möchten erreichen, dass sich vor allen Dingen junge Menschen mit KI auseinandersetzen, weil diese den Kurs für eine Generation A, so ja unser Titel des Projekts, maßgeblich bestimmen werden.
Generation A, worauf bezieht sich das? Also eine ganz junge Generation, die in diesem Algorithmus-Zeitalter groß wird?
Genau, wir beziehen uns damit auf eine Generation, die nach der Generation Y und Z, nach diesen beiden Generationen aufkommt, die jetzt noch in den Kinderschuhen steckt und deren Leben maßgeblich von Algorithmen bestimmt sein wird. Und für diese Generation wollen wir eben eine Vorarbeit leisten und wollen junge Erwachsene einladen, sich mit uns, mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinanderzusetzen.
Jetzt am Mittwoch wird es um die Zukunft der Arbeit gehen. Zu dieser Frage gibt es ja viel sozialen Sprengstoff auch. Durch KI können viele Arbeitsplätze überflüssig werden. Wie werden Sie denn dieses Thema jetzt am Mittwoch diskutieren? Mit wem?
Genau, wir werden eben fragen, was passiert, wenn 30-40%, so ja die Prognosen der Arbeitsplätze, nicht mehr gesichert sind oder dann auch quasi von künstlicher Intelligenz abgelöst werden. Was bedeutet das für die Menschen? Generieren sie ihren Sinn vorrangig aus Arbeit oder ist es dann an uns, nach einer neuen Sinnquelle zu suchen? Es wird darum gehen, wie sich Arbeit und die Arbeitswelt durch KI verändern, unter anderem dadurch, dass man vielleicht auch mit einer künstlichen Intelligenz Vorstellungsgespräche führt, weil dafür haben wir auch ein junges Start-up aus Schweden eingeladen, die genau an dieser Schnittstelle operieren.
Ist denn diese Zeit, in der wir jetzt gerade leben, diese Corona-Zeit, auch irgendwie wichtig beim Thema KI?
Ja, es ist sehr zwiespältig, weil zum einen entwickelt sich die KI sehr, sehr schnell, weil es eben darum geht, zum einen diese Krankheit zu beobachten, sie einzudämmen und eventuell auch die Forschung zu beschleunigen und Impfstoffe zu finden. Zum anderen muss man natürlich auch immer beobachten, wie Freiheitsrechte von Menschen dadurch eingeschränkt werden, wenn es darum geht, eben zu überwachen und Daten zu sammeln von Menschen. Aber es ist klar, und wir hatten eine ganze Couch-Lesson dazu, zu Covid-19, dass die KI da sehr, sehr viel leisten kann. Es gibt zum Beispiel Husten-Apps, in die man hineinhustet und diese erkennen dann mit ziemlich genauer Sicherheit und Treffsicherheit, ob derjenige an oder diejenige an Corona erkrankt ist.
Das heißt in letzter Konsequenz aber, dass da auch unter Umständen Entscheidungen, diagnostische Entscheidungen, delegiert werden an eine Maschine, an die KI?
Ja, also im Moment sind wir so weit, dass wir sagen, und das ist auch wünschenswert für die Zukunft, dass immer noch ein Arzt die letzte Entscheidung hat, dass die Maschine lediglich helfen kann, sehr schnell sehr, sehr viele Daten auszuwerten.
Also ethische Fragen, die da ganz eklatant schnell auf dem Tisch liegen.
Immer. Also wenn es um KI geht, geht es ganz schnell auch um ethische Fragen, es geht um philosophische Fragen. Wir müssen uns befragen, was wollen wir als Gesellschaft, wo wollen wir hingehen. Wir müssen immer erst das für uns entscheiden, bevor wir es quasi für die Maschine entscheiden.
Die Couch Lessons des Goethe-Instituts, die nächste Online-Folge, jetzt am Mittwoch von 17 bis 18 Uhr. Jeanette Neustadt war das. Dankeschön.
Vielen Dank.
Das nordafrikanische Marokko gilt als liberales muslimisches Land. Trotzdem ist die marokkanische Gesellschaft größtenteils sehr konservativ. Vieles ist tabu oder auch gesetzlich verboten. Öffentliche Zärtlichkeiten zum Beispiel, körperliche Freizügigkeit, Sex vor der Ehe, Abtreibung, Homosexualität. Eine junge, selbstbewusste Marokkanerin bricht diese Tabus mit Stift und Papier, Zeynep Faziki. Und sie wird dafür gefeiert. Dunya Sadaki hat die mutige Marokkanerin getroffen.
Salut, je suis Zeynep Faziki, une bédéiste marocaine.
Dunkler Pagenschnitt, tiefrote Lippen. Zeynep Faziki erinnert ein bisschen an Amélie Poulain aus dem Film Die fabelhafte Welt der Amélie. Die 26-jährige Maschinenbauingenieurin sorgt seit Jahren für Furore in Marokko. Der Grund? Zeynep Faziki zeichnet Frauenkörper, am liebsten nackt. Mit 19 Jahren habe ich angefangen, mich nackt zu malen und habe die Kunst als Therapie genutzt, um all den Sexismus zu vergessen, den ich erlebt habe. Faziki zeichnet sich zum Beispiel selbst als riesengroße, splitterfasernackte, grüne Frau, ähnlich wie die Comicfigur Hulk, die durch die Straßen der Metropole Casablancas stapft. Frauen mit entblößten Brüsten als gesuchte Gangsterinnen auf Motorrädern, die Frau als Superwoman, behaart, in verführerischen Posen oder als Opfer von Beschneidung und sexueller Gewalt. Alles Tabus in Marokko.
Le seul but pour moi, c'est de rendre la nudité comme un truc normal.
Das einzige Ziel ist für mich, dass meine Gesellschaft Nacktheit als etwas Normales ansieht und nicht als etwas Schandhaftes. Dass man den Körper der Frau nicht mehr als ein Werkzeug für Sex und Fortpflanzung sieht. Dass man das Privatleben der anderen respektiert und dass alles, was einvernehmlich in unseren Betten passiert, mit wem auch immer, niemanden etwas angeht, auch den Staat nicht.
Cela ne doit pas concerner ni les autres.
Die Zeichnungen von Comic-Artist Faziki provozieren die konservative marokkanische Gesellschaft und zielen auf das marokkanische Strafrecht. Für öffentliche Zärtlichkeiten kann man Ärger mit der Polizei bekommen. Sex vor der Ehe, Abtreibung, Homosexualität wird alles per Gesetz bestraft. Richtigen Sexualkundeunterricht in der Schule gibt es nicht. Das kritisiert Faziki. In den letzten Jahren hat sie sich immer wieder in öffentliche Diskussionen um Sexismus und sexuelle Gewalt eingemischt. Zum Beispiel 2017, als eine junge Frau am helllichten Tag in einem Bus von mehreren Männern angegriffen und ausgezogen wird, ohne dass jemand hilft. Nach dem Gymnasium bin ich an die Uni in Fes gegangen und jeden Tag habe ich den Bus genommen, morgens um 6, abends um 9. Und ich wurde auf jede nur erdenkliche Art belästigt. Das hat mich traumatisiert. Als ich von dem Mädchen gehört habe, die in dieser schrecklichen Weise angegriffen wurde, habe ich fast ohne wirkliches Bewusstsein angefangen zu zeichnen. Denn ich habe da auch meinen eigenen Schmerz gemalt. Ihre Zeichnung wird tausendfach geteilt, in sozialen Medien, in Zeitungen. Wenig später veröffentlicht Faziki ihr erstes Buch, Hashuma, Körper und Sexualität in Marokko, mit dem sie nicht nur durch marokkanische Buchläden, sondern auch später von internationalem Festival zu Festival tourt. Hashuma heißt im marokkanischen Dialekt schäm dich oder Schande. Und man benutzt es jedes Mal, wenn man eine Diskussion hat über Sexualität, Tabus. Und dieses Wort hat mich meine ganze Kindheit und beim Heranwachsen begleitet. Ich höre das Wort tausendmal am Tag. Und ich wollte ein Buch herausbringen, das diese Hashuma-Kultur im Detail aufzeigt.
Ich habe entschieden, ein Buch qui détaille cette culture de Hashuma.
Für ihre Arbeit wird Faziki in sozialen Medien von ihren Followern gefeiert und von Konservativen angefeindet. Sie erhält sogar Morddrohungen. Das stört sie wenig, sagt sie. Sie wolle gerade in der jungen Generation Diskussionen anstoßen.
Enfin, on parle de ça. Et
endlich reden wir über diese Dinge. Und einige Monate, nachdem das Mädchen damals in dem Bus belästigt wurde, ist sexuelle Belästigung per Gesetz ein Verbrechen in Marokko geworden.
Il est devenu officiellement un crime um Marokko.
Deswegen ist Zeynep Fesiki auch optimistisch, dass sich etwas bewegt in Marokko.
Die Marokkanerin Zeynep Fesiki, porträtiert von Dunja Sadaki. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Arno Rozesek.
Liebe junge Leute von heute, soweit ihr gern gehätschelt und getätschelt werdet, Finger weg von der Tageszeitung Die Welt. Denn dort rechnet Jacques Schuster unbarmherzig mit euch ab. Die junge Generation erstrebt nicht nur ein grünes Zeitalter, sie kämpft auch für ein porentief reines. In diesem ist der Drang, gerecht zu sein, genauso schwach ausgeprägt wie die Selbstkritik. Schlimmer noch, jeder Ruf nach Mäßigung wird als getarnte Repression und als Ausbeutung verdächtigt und bekämpft. Schon seit längerem ist unter vielen jungen Leuten der Geist eines fanatischen Utopismus zu spüren, der nach dem Ende des Kommunismus verschwunden war. Dem Verlangen, das goldene Zeitalter des veganen, klimaneutralen und rasseblinden Demeter-Menschen noch zu den eigenen Lebzeiten zu erleben, wird im Zweifelsfall selbst die offene Gesellschaft geopfert. Immerhin konzidiert der Weltautor Jacques Schuster, noch sei der jugendliche Wahn kein Terror, doch schon jetzt geht mit ihm die Tabuzüchtung im Dienste einer falsch verstandenen Aufklärung einher. Apropos Tabu. Unter der Überschrift »Von der Sehnsucht des Weibes nach dem Mohren« fragt sich die Schriftstellerin Angelika Overath in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, können wir ohne manches alte Wort, das mittlerweile auf den Index gesetzt ist, über Diskriminierung und Schönheit und Identität sprechen? Im Laufe des Artikels stellt Angelika Overath eine ihrer Freundinnen vor. Ihre Haut ist dunkel, ihre Locken ein Wasserfall, meine Königin von Saba, und erzählt dann folgende Begebenheit. Meine Freundin ist schwarz, sage ich zu meiner entfernten Cousine bei einem Familientreffen. Das würde ich niemals sagen, sagt meine Cousine, die Menschen sind doch gleich. Aber nein, sage ich, die Menschen sind nicht gleich. Die einen haben blaue Augen und die anderen braune. Meine Cousine funkelt mich giftig an. Ich frage, wenn ich sage, dass ich meine Freundin schön finde, gerade weil sie schwarz ist, ist das dann rassistisch? Meine Cousine überlegt kurz. Dann sticht sie in ihre Schwarzwälder Kirschtorte und sagt, ja. So Angelika Overath, die in der FAZ mit der Frage schließt, wenn wir Angst vor Wörtern haben, wie sollen wir den Mut finden zu eigenen Gedanken? Wir finden jetzt erst einmal den Mut zu einem harten Schnitt und schlagen in der Süddeutschen Zeitung das Interview mit dem Soziologen Andreas Reckwitz auf. Mit der nicht selten erhobenen Klage, es fehle in unserer Gesellschaft an Gemeinschaft, kann Reckwitz gar nichts anfangen. Moderne Gesellschaften sind keine Gemeinschaft mehr. Vormoderne Gesellschaften waren Gemeinschaften. Die Menschen lebten etwa in Dorfgemeinschaften, die ihre ganze Welt waren. Moderne Gesellschaften sind anders organisiert. Sie leben von der Differenz, also von der Unterschiedlichkeit. Natürlich gibt es auch hier verschiedene Communities. Aber das sind kleinere Zirkel von Wahlgemeinschaften. Die gesamte moderne Gesellschaft kann nicht zu einer Gemeinschaft werden. Es ist gefährlich, diesen Eindruck zu erwecken. Ein Zurück zur Gemeinschaft ist eine Illusion. So Andreas Reckwitz in der SZ. In der Neuen Zürcher Zeitung rät der Philosoph Thomas Sören Hoffmann zur Neulektüre der Schriften Hegels, was mitten im Hegeljahr nicht allzu originell ist. Aber hören wir uns an, welche Einsichten Hoffmann bei seiner Hegel-Lektüre hatte. 250 Jahre nach seiner Geburt lautet Hegels Botschaft, der Staat hat allen Grund, sich davor zu fürchten, das Zutrauen der Bürger zu verspielen. Das verlorene Zutrauen ist durch Propaganda, durch das antrainierte Bekenntnis und blinde, angstgetriebene Gefolgschaft nicht zu ersetzen. Das Zutrauen erhält sich auch nicht durch bloße Machtdemonstration. Das Zutrauen lebt davon, dass der Bürger im Staat sein eigenes Recht erkennt, dass er den Staat in Freiheit als den Seinen bejahen kann. Wem das zu gravitätisch klingt, dem können wir jetzt auch nicht mehr helfen. Denn schon das Nächste ist für heute unser letztes Wort.
Der Blick in die Feuilletons war das von Arno Rozesek. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Röhlke. Guten Abend.